Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Christine hat gerade zu mir gesagt, Sascha, du kannst jetzt nicht abhauen. Sie beengt mich hier auf dieser Seite, aber ich kann hier weggehen, aber ich habe eh eine Überraschung für dich. Das Predigtmanuskript. Es gibt manchmal so Situationen in einem Pastor, wo man während des Bibelgesprächs oder des Lobpreises meint, das ist nicht das, was gesagt werden soll. Das kommt selten vor. Aber das ist heute so der Fall. Einiges kommt drin vor. Also keine Angst, das, was ich dir per E-Mail geschickt habe, kannst du jetzt schön zusammenbasteln. Das Thema bleibt das gleiche. Wie Christsein das Leben prägt. Das letzte Mal habe ich davon gesprochen, wie Josef durch Träume von Gott seine Beziehung vertieft hat. Und welchen Unterschied es macht, wenn man mit Gott verbunden ist. Dass wenn man nicht wegläuft, wenn man in Krisen nicht weggeht, auch wenn man nicht alles versteht, wenn man an Gott dranbleibt, dass das die Beziehung vertieft. Und dass es nicht hilft, loszulassen, auch wenn man meint, man hasst die ganze Welt oder die ganze Welt hasst einen selbst. Und wenn wir heute darüber nachdenken wollen, wie Christsein das Leben prägt, da hatte ich folgenden Bibeltext aus Titus 3, 1 bis 11. Das ist noch das, was von der Predigt überbleibt. Und ich möchte mit euch den Text lesen. Und stellt euch mal dabei vor, Paulus lebt noch. Er schreibt ihn euch als Gemeinde. Titus ist einer von euch. Vielleicht liest er ihn sogar gerade vor. Und das ist ein Text, der im Gottesdienst vorgelesen wurde. Inhalt einer Predigt, der es in sich hat. Und er geht so los in Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien. Zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Aber als erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von den Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn sie sind unnützig und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt worden ist. Und wisse, dass einer solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Da hört ja schön auf, der Text. Den Text brauche ich jetzt noch, weil das brauche ich jetzt nicht mehr. Wenn man diesen Text am Anfang hört, dann ist das erste Wort, was da fällt, erinnere sie daran. Oder erinnere. Erinnert euch. Ganz oft benutzen wir dieses Wort so auch mit ermahnt euch. Ermahnt euch. Aber Paulus schreibt hier, erinnert euch. Erinnert euch gegenseitig. Erinnert du sie. Erinnert euch gegenseitig der Gewalt der Obrigkeit untertan zu sein, weil es hier darum geht, wie lebst du dein Christsein in der Welt? Wie lebst du dein Christsein? Wie wird es praktisch? Wie prägt es dein Leben? Wie wirkt es sich aus? Und dann geht er weiter und sagt, zu allem Werk sollst du bereit sein. Zu allem guten Werk sollt ihr bereit sein. Und da könnte man jetzt denken, was ist denn all dieses gute Werk? Und es wird ausgeführt im Vers 2. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Es geht los mit zwei Sachen, die man nicht tun soll und mit zwei Sachen, die man tun soll. Pädagogisch würde jetzt wahrscheinlich jeder Lehrer sagen, erzähl den Leuten nicht, was sie nicht tun sollen, sondern erzähl ihnen das, was sie tun sollen. Aber er fängt hier an damit, verleumdet niemanden. Verleumden. Du sollst nichts über jemanden erzählen, was nicht stimmt. Und das meint nicht nur, schlecht über jemanden zu reden. Das ist so das Erste, was mir so einfällt. Also jemanden schlecht zu machen, Sachen zu erzählen, die gar nicht stimmen. Sondern es bedeutet auch, eine andere Person nicht für ihr das vorzuhalten, sowas was eigentlich, um die eigene Meinung zu bestärken. Ja, die sieht das auch so. Und dabei stimmt das gar nicht. Ja, also die und die, die sehen das genau so. Rede nicht über andere Menschen, was nicht stimmt. Verleumde keinen, missbrauch keinen anderen Menschen, keine andere Meinung für dich. Streitet nicht. Sehr allgemein. Hört auf zu streiten. Das lasse ich jetzt kurz noch stehen, das wird gleich vielleicht ein bisschen ausführlicher noch. Und dann sagt er, was wir tun sollen. Seid gütig. Beweist zu allen Menschen Sanftmut. Ermahnt euch, verstehen wir oft als, so, jetzt zeige ich euch, was hier falsch läuft. Jetzt zeige ich dir mal, wie du sein solltest, wenn du Christ sein solltest, wenn du Christ bist. Jetzt erzähle ich dir mal, was du gerade falsch machst, weil du bist ja Christ und du tust es gerade nicht so. Und dann wird es hier ausgeführt und da steht, erinnert euch daran, erinnere sie daran, was es für dich bedeutet. Es geht eigentlich los, dass, wenn wir darüber nachdenken, wie kann mein Christsein mein eigenes Leben prägen und konkret werden, dass ich erstmal an meiner Nase anfange. Dass es gar nicht darum geht, dass ich bei euch irgendwas finde, was mich stört und wo ich sage, na, das ist aber nicht ganz entsprechend, das macht man als Christ aber nicht. Sondern es geht darum, was bei mir ist. Was kann ich dazu beitragen, dass das lebendig wird? Und dann kommt da und holt hier aus mit, früher waren wir folgendermaßen. Ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten, dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Dann frage ich mich so als erstes so, hey Paulus, du hast ja einige Gemeinden gehabt, die untereinander verhasst waren. Die Korinther, selbst in Rom, Titus schreibt er das hier, also da sind einige Gemeinden, die anscheinend, obwohl sie jetzt Christen sind, immer noch in Streit leben, immer noch fast untereinander sind, immer noch hier von diesen Eigenschaften haben, wo er sagt, das sollt ihr eigentlich nicht haben. Das stellt mich jetzt so ein bisschen in den Konflikt dar. Holt er jetzt hier irgendwas aus, so nach dem Motto, wenn ihr mit Jesus lebt, dann wäre das alles nicht da? Das kann es ja nicht sein. Weil er spricht den Korinthern an keiner Stelle den Glauben ab. Den Römern nicht. Auch der Gemeinde hier, wenn er hier zu Titus schreibt, dann sagt er, erinnere sie daran. Anscheinend scheint dort auch was zu sein. Was nicht in Ordnung ist. Aber er spricht ihnen nicht die Zugehörigkeit ab, Christ zu sein. Also dieses Denken, na wenn du Christ wärst, würdest du das nicht machen, hat Paulus hier gerade gar nicht. Gleichzeitig wirft er uns aber diese Frage auf und sagt, damals waren wir so und jetzt sind wir nicht mehr so. Das ist schwierig erstmal. Aber der Text geht weiter. Er sagt, es gab einen Punkt, wo sich bei jedem Christen etwas verändert hat. Und dann kommt der Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit der Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Uns erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, die Menschenliebe. Wir sind ja immer so sehr auf Gott ausgerichtet. Christen lieben Gott. Dann kann man den Christen auch schon mal hassen. Nicht mögen. Schlimm finden. Unglaublich, was der da macht. Das geht doch nicht. Und im Streit finden wir dann tausend Gründe, warum wir auf jemanden sauer sein dürfen. Und warum wir jemanden das um die Ohren hauen dürfen. Oder warum wir ihn vielleicht ermahnen dürfen. Weil das ja nicht so geht. Und vielleicht, kennt ihr das? Ich habe mich da ertappt. So, und merke so, wenn man streitet, ist ja die Sache wichtiger als die Person. Das, was da vorgefallen ist, ja, egal was es war. Das käst einen plötzlich so doll an, dass man die Person plötzlich nicht mehr mag. Dass man sie auch gar nicht mehr sehen will. Dass man alles, was die Person macht, plötzlich als schlimm empfindet. Oder fast alles. Okay, es gibt ja noch ein paar gute Sachen an der Person. Eins, zwei. Aber der Rest ist schlecht. Das siehst du genau. Kann ich dir auch zeigen. Habe ich aufgeschrieben. Oder zumindest aufwendig mir behalten. Paulus sagt hier, als aber erschienen ist, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Da kam Jesus in die Welt und war freundlich. Er liebte uns. Und nicht, weil wir schon so vorbildlich waren. Weil alle Menschen, also er liebte nicht die Menschen, weil wir so schön miteinander umgegangen sind. So Licht und Salz der Welt. Alle Werte, die er auf der Bergpredigt gepredigt hat, schon veränderlicht hätten und praktizieren würden. Deswegen war er freundlich zu uns und deswegen liebte er uns. Die Sachen, die die Menschen damals gemacht haben und die wir heute machen, schienen für ihn nicht zwischen ihm und seiner Liebe zu stehen. Er liebte uns. Trotz all dem, wie wir waren. Und als das die Menschen sahen, sagt Paulus, als aber uns das erschien, als wir das gesehen haben, machte er uns selig. Machte er uns selig. Zu Deutsch veränderte er unser Herz. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Klopfte den Stein, der da drin ist, weich. Machte er uns selig. Rettete er uns. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Eben nicht um das, was wir gemacht haben, sondern weil er dich einfach liebt. Und jetzt schaut euch im inneren Auge um, ohne euch umzudrehen, und wisst, dass er nicht nur dich liebt, sondern deine Schwester und deinen Bruder neben dir. Egal, wie sympathisch dir diese Person ist oder wie unsympathisch. Egal, was sie dir getan hat oder nicht getan hat. Sie liebt dich und sie liebt die andere Person. Er liebt dich und die andere Person. Und da gibt es nichts, was das ändern könnte. Nichts. In der Familie ist es ja oft so, da kann es mal heiß hergehen. Wir sind da so eine temperamentvolle Familie und selbst die deutsche Seite, also hat auch sehr viel Temperament bei uns mitbekommen. So viel dazu, dass ich immer pauschalisiere, nur die Kroaten sind temperamentvoll und die Deutschen nicht. Das ist ja nur, um das einfacher zu machen, ja, so wie alles andere einfacher zu machen. Dafür pauschalisiere ich gerne, auch wenn man das nicht machen soll. Aber natürlich gibt es auch deutsche temperamentvolle Menschen. Und wenn es bei uns kracht, dann ist das laut. So, ja, wenn Freunde dabei sind und die manchmal denken, wir diskutieren eigentlich nur, und dann denken die schon, wir streiten. Und dann sage ich denen immer nur, nee, den Streit hast du noch nicht erlebt. Das Gute ist aber auch bei uns, und dass wir Sachen nicht unter den Teppich geschoben haben. So, ja, jetzt haben wir uns gestritten, jetzt rennt jeder weg und jetzt wird ewig nicht miteinander gesprochen. Habe ich auch erlebt, ja, so im erweiterten Familienkreis gibt es das bei uns. Aber meine Eltern haben etwas vorgelebt, was für mich nachhaltig sitzen geblieben ist. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Die kam immer in mein Zimmer rein, wenn ich abgehauen bin, und haben sich entschuldigt, selbst wenn ich Mist gebaut habe. Und das war ja sowieso schon immer komisch und so nach dem Motto, na mal gucken, was jetzt noch kommt. Und dann kam es ja auch, dass sie gesagt haben, mir tut es leid. Tut es dir auch leid? Und dann ist man noch wütend und sauer und will es nicht zugeben. Und die Person hat ja gar nicht gesagt, also meine Mama oder mein Papa haben ja gar nicht gesagt, plötzlich, was richtig oder was falsch war, und haben das nochmal hochgeholt. Sie haben einfach nur die Aussage gesagt, mir tut es leid. Mir tut es leid, dass da jetzt was zwischen uns ist. Mir tut es leid, dass wir uns gestritten haben. Mir tut es leid, dass ich dich angeschrien habe. Mir tut es leid, dass ich dir eine gescheuert habe. Ja, Sascha hat ein bisschen was abbekommen. Und dann die Frage, Sascha, tat's dir auch leid? Ich habe es nicht immer sofort zugegeben. Manchmal war ich noch bockig. Und dann ein paar Stunden später, wenn ich mich dann berappelt habe, war es geklärt. Und es war geklärt. Es kam nicht wieder vor. Also es wurde nicht wieder hochgeholt. Und das ist etwas, was ich bei meinen Eltern geschätzt habe. Wo ich gesagt habe, wow, man startet dann wieder von vorne. Und ich weiß, dass sie etwas dazu getrieben hat, das so zu praktizieren. Meine Mutter kannte das aus ihrem Elternhaus nicht. Mein Vater auch nicht. Meine Eltern haben mir gesagt, wir haben so ein paar Prinzipien aus der Bibel, die uns geholfen haben, Christsein zu leben. Und sie haben mir auch gesagt, du Sascha, nur weil wir an Gott glauben, heißt es nicht, dass wir fehlerlos sind. Wir sind nicht perfekt und wir machen auch nicht alles richtig. Aber wir versuchen uns, zu allem guten Werk bereit zu erklären. Und dann wird es ja hier konkret. Es wird konkret, indem gesagt wird, haltet euch von diesem törichten Streit und Zank fern. Klärt das. Und es gibt diesen anderen Text, klärt am besten euren Streit, bevor die Sonne untergeht. Klärt es, lasst nichts zwischen euch stehen. Und in der Familie ist das leichter als in der Gemeinde. Weil Blut enger ist als die Taufe. Das sage ich jetzt mal so. Weil durch die Taufe sind wir alle Schwestern und Brüder. Aber anscheinend fällt es nicht nur mir schwieriger, jemand, der nicht blutsverwandt mit mir ist, zu vergeben als mein Vater, meine Mutter oder meinen Schwestern. Und ich merke, dass Paulus das hier aber am Herzen liegt, dass er sagt, wenn ihr euer Christsein praktisch ausleben wollt, dann ist euch eure Schwester und euer Bruder wichtig. Und dieser Text, der hier steht, der steht im Kontext mit der Gesellschaft. Er ist nicht nur auf die Gemeinde beschränkt. Er sagt, es geht hier um die Obrigkeit. Es geht um die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Es geht eigentlich um alle Menschen. Es geht nicht nur darum, hier Frieden zu leben. Und er sagt, und das ist ein schwieriger Abschnitt, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Und jetzt ist das Interessante, was damit gemeint ist. Was ist denn ein Ketzer? Hier kommt jetzt das Wort Ketzer drin vor und den sollst du meiden, wenn er ermahnt und ermahnt und ermahnt ist. Und wir verstehen diesen Abschnitt ganz oft so, jetzt habe ich jemandem erzählt, was er falsch gemacht hat oder wo er mich verletzt hat und jetzt muss er sich entschuldigen. Und vorher gibt es hier keinen Frieden, wenn er das nicht eingesehen hat. Paulus dreht das ganze Ding um und sagt, nee, also derjenige, der weiterhin zankt, der weiterhin verleumdet, der keine Sanftmut beweist, der meint, er hätte das Recht, weil er verletzt wurde, grob mit anderen umzugehen oder pampig zu werden, der soll ermahnt werden. Wo ich mir denke, huch, hier geht's gar nicht um den, der was falsch gemacht hat. Hier geht's um die Menschen, die es genießen, im Streit zu leben und zu bleiben. Entweder Sachen unter den Teppich kehren oder Gründe sich selbst zusammenreimen, weshalb sie mit Leuten sich nicht vertragen müssen, vergeben müssen, sich ganz weit auseinandersetzen oder sich aus dem Weg gehen, grob miteinander umgehen, die sollen ermahnt werden. Und das Interessante ist, das läuft dann ja so praktisch, indem er eigentlich das Wort erinnern benutzt, ganz am Anfang. Erinnert euch gegenseitig daran, was es bedeutet hat, als ihr gesehen habt, die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Es geht nicht darum, ermahn mal den anderen, sondern was macht es mit dir, als du gesehen hast, was Jesus mit dir getan hat, wie er mit dir umgegangen ist. Was macht das mit dir, dass Jesus dich liebt, obwohl du Fehler machst? Was macht das mit dir? Behältst du das für dich und sagst, ja, mir gilt das, aber der Person nicht. Mit der bleibe ich im Streit. Weil ich habe ja Gründe dafür. Die hat das und das gemacht. Boah, bin ich froh, dass Jesus das nicht mit mir macht. Boah, wenn der aufzählen würde, was ich alles gemacht habe, weshalb er mir nicht vergeben müsste, dann finito, vorbei. So, dann, wenn er die Waage hinhält und sagt, so, das hat Sascha gemacht und deswegen muss ich ihm nicht vergeben. Jesus kommt, packt das zur Seite und sagt, Sascha, ich liebe dich. Und er sagt aber auch gleichzeitig, und das macht Paulus hier ja ziemlich deutlich, gib das weiter in Vers 8. Seid darauf bedacht, euch mit guten Werken hervorzutun. Oh, das hört jemand, der aus Gnade lebt, nicht gerne. Aber wenn ich dann lese, was gute Werke sind, dann finde ich das wieder für mich befreiend. Weil gute Werke sind hier, niemanden zu verleumden, nicht zu streiten, gütig zu sein, sanftmütig zu sein, auch wenn mir das schwerfällt, wenn ich es dann mache. Siehe, Streit mit den Eltern oder unter Freunden oder auch in der Gemeinde. Wenn das geklärt ist, wisst ihr, wie befreit es sich dann lebt? Wisst ihr, wie unangenehm das ist, wenn das die ganze Zeit im Raum steht? Ein Streit, ein Konflikt, wie das einen bedrücken kann, wie lange man über sowas nachdenken kann. Manche schlafen ja noch nicht mehr richtig ruhig dann, wenn sie im Streit sind. Und Jesus sagt, seid doch bedacht auf gute Werke, im Sinne von vergebt euch, seid sanftmütig, lebt das, was ich euch vorgelebt habe und euch fällt in großer Last Sorgen einfach ab. Ihr werdet frei. Wo ich sage, boah, also solche gute Werke, das will ich haben. Der Weg dahin ist aber das Schwierige, ne? Weil das war dann der Moment, wo mein Vater gefragt hat oder meine Mutter, Sascha, und tut es dir auch leid? Schwierig. dann sind die ja rausgegangen und dann hatte ich ja Zeit für mich. Und bei mir ist das dann so, und dann zähle ich auf, weshalb ich noch sauer bin, und eigentlich hat das total genervt, dass sie gerade reingekommen sind und sich entschuldigt haben, weil das passt nicht in mein Bild. Ich will eigentlich noch sammeln, weshalb sie schlimm sind, und jetzt können die nicht einfach kommen und sich entschuldigen, dann sind die ja jetzt die Guten. Das geht nicht. Bis ich dann merke, so, hey, das ist gar nicht gespielt. Mein Papa und meine Mama, die lieben mich wirklich. Wenn die das sagen, dann glaube ich das. Dann weiß ich, dass denen das leid tut. Und bei anderen stelle ich das in Frage. Na, ob das nicht gespielt ist, ob das nicht unecht ist. Paulus sagt ja, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Als Christ. Als jemand, der die Briefe schreibt. Ja, schön doof, ne? So ein Vorbild. Der sagt, wie wir leben sollen, und dann selber sagt, naja, ich mach's selbst nicht. Also ich will's zwar, aber ich mach's nicht. Ich mach genau das Gegenteil. Und damit identifiziere ich mich. Weil ich sage, ja, mir gelingt es auch nicht immer. Ich will es so gerne immer schaffen. Und dann kriege ich es nicht hin. Und dann können wir uns ja einreihen, ja, dann ist doch schön. Guckt, sind wir wie Paulus, müssen das nicht mal klären. Gut, wir sind alle Sünder. Und Teppich hoch und Teppich wieder zu. Bisschen später, ein, zwei Kapitel später, sagt Paulus, lasst uns jetzt aber das Böse mit dem Guten überwinden. Er sagt so, jetzt, wenn wir schon merken, dass es nicht klappt, dann müssen wir das Gute ganz bewusst angehen. Wir können es nicht dem Zufall überlassen. Er sagt, pack das Gute und überwinde das Böse. Und hier steht es genauso. Nimm die guten Werke und mach es. Wenn wir uns fragen, wie lebt man Christentum praktisch, dann wird es unbequem. Dann wird es echt unbequem. Aber das wollen heutzutage so viele Jugendliche wissen. Wie sieht Christentum praktisch aus? Das ist die Antwort. Es wird unbequem. Du müsstest das Gute anpacken. Du müsstest Sachen klären. Du müsstest sogar jemanden vergeben, den du nicht magst. Und dieses Müsste nervt. Weil du kannst es auch wieder streichen. Du musst es eigentlich nicht. Du musst gar nichts. Du musst überhaupt nichts. Du musst es nicht. Seit wann muss ein Kind Gottes etwas tun? Seit wann muss ein Mensch etwas tun? Du musst gar nichts. Du kannst deine Last selbst tragen. Du kannst deine Schuld selbst tragen. Du kannst deine Sorgen für dich behalten und du kannst daran zerbrechen. Du musst überhaupt nichts. Wenn dir das Spaß macht, schlepp es dein ganzes Leben lang mit dir rum. Sei griesgrämig. Und ich, wenn ich hier so in die Reihen gucke, mag ich es immer bei älteren Geschwistern, wenn die lebensfroh sind, wenn die etwas Positives ausstrahlen, dann sage ich, so möchte ich auch werden. Und fang am besten heute damit an, Sascha. Weil das kommt nicht zufällig. Die müssen doch ein Geheimnis in sich haben. Die müssen doch etwas in sich haben, und ich glaube, das hat wirklich mit dem Kerntext hier zu tun. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Da schauen wir auf Gott und wir können es einfach nur schön finden, was er gemacht hat. Oder es kann uns verändern. Es kann uns dazu bringen, dass wir sagen, ich möchte das auch. Ich möchte es nicht selbst tragen. Ich möchte wieder Frieden haben. Und Jelko hat heute im Bibelgespräch gesagt, das ist doch etwas so Wunderbares. Wir suchen immer Wunder, wenn Gott Menschen befreit. Das ist doch etwas Geniales. Was ist, wenn jemand rastlos ist und er plötzlich zur Ruhe kommt? Wenn jemand im Streit ist und plötzlich Frieden findet? Das ist doch ein Wunder. Und das können wir haben. Mein Bild von dieser Gemeinde ist, dass wir gemeinsam uns eingestehen, dass wir in dieser Gemeinde uns gegenseitig verletzen. Aber ich wünsche mir, dass wir es nicht unter den Teppich schieben. Das hilft den Leuten, die es betrifft, nicht. Und das hilft dieser Gemeinde nicht und auch nicht den Menschen um uns herum. Ich wünsche mir, bald haben wir wieder Abendmahl, dass wir uns bewusst machen, die Vergebung, die brauchen nicht nur wir von Gott, die müssen wir uns immer wieder auch gegenseitig zusprechen. Keiner von uns kann mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, nur der hat irgendwas gemacht. Dann kommt Jesus mit diesem schönen Zitat oder mit seinem, ich zitiere ihn jetzt, hey, den Splitter siehst du, aber dein Balken, den nimmst du anscheinend nicht wahr. Ne? Bei den anderen immer was du findest, so easy. Aber bei sich selbst, und wir können ihn rausziehen. Wir können sagen, ja, ich habe einen Balken. Und ich bitte dich, nimm ihn mir raus. Amen.